Wasser im Ohr. Der Ebertbad-Podcast.
Oh ja, wenn Wasser eine Stimme hätte, es wäre diese Stimme. Es wäre die einsame Stimme des einsamen Wolf-Barsches des Ebertbades. Denn Ann-Kathrin ist schon wieder nicht da. Die Ann-Kathrin ist auf Tour und ich sitze hier allein in meinem Büro. Vor mir liegt mein Hund, schaut mich an, pupst die ganze Zeit. Ann-Kathrin hat ihr Mikro vergessen. Ich fasse es einfach nicht. Eine Unverschämtheit. Naja, auf jeden Fall müssen wir das jetzt so regeln. Es ist auch insofern gar nicht schlimm, weil das ja jetzt der Abschluss der Reihe ist, die ich extra zur Kommunalwahl gemacht habe. Ich habe mich mit dem Oberbürgermeister getroffen. Oberbürgermeister der Stadt Oberhausen, Daniel Schranz. Ich sag's, wie es ist. Ich habe bis jetzt nur nette Menschen getroffen. Und man muss ja nicht politisch miteinander übereinstimmen und kann sich trotzdem vernünftig unterhalten. Ja, der Mann ist ein Profi, der weiß, was er tut, was er sagt. Und man merkt so, in der zweiten Hälfte des Gesprächs taut er ein bisschen auf. Wir haben uns das erste Mal gesehen bei einer Veranstaltung, die ich moderiert habe. Und dann habe ich so meine Witzchen gemacht. Der ist da sehr souverän drüber hinweggegangen. Die nächste Veranstaltung, die ich moderiert habe, habe ich meine Witzchen gemacht. Der ist da sehr souverän drüber hinweggegangen. Und dann haben wir uns das nächste Mal gesehen bei der Abi-Feier meiner Tochter. Denn seine Tochter hat mit meiner Tochter im gleichen Jahrgang Abitur gemacht. Und da kam ich auf die Idee, überhaupt diese Reihe zu starten. So, und jetzt beende ich sie eben auch genau damit. Es bleibt dabei, die Reihenfolge ist absolut zufällig. Nächste Woche reden wir wieder über seltsame Tiere, denn ich habe noch ein tolles Tier gefunden. Nächste Woche reden wir wieder über andere Dinge. Nächste Woche ist Ann-Kathrin wieder dabei. Und jetzt hört ihr euch erstmal das Interview an mit dem Oberbürgermeister der Stadt Oberhausen zum Thema Kommunalwahl 14.09. Das ist ja jetzt schon quasi morgen. Alles klar. Daniel Schranz. Daniel Schranz, wir haben gesagt, du, das ist, finde ich gut. Wo sind wir hier eigentlich? Was ist das für ein Sitzungssaal?
Wir sind im Rathaus und das ist einer der Besprechungsräume des Rathauses.
Ja, weil ich bin jetzt so durch verschiedene Säle und das scheint mir gerade noch der größte zu sein. Hat das mit deinem Amt zu tun?
Ja, wir haben tatsächlich noch deutlich größere, aber...
Also der größte, den ich betreten
bisher
habe.
Bisher gesehen, ja. Zwei von den größeren sind im Umbau, das sind die Räume unter dem Ratssaal, da sind wir immer noch am Werkeln und unten in der ersten Etage haben wir noch einen ziemlich großen, da tagen die Ausschüsse. Die Größe brauchen wir nicht, das ist jetzt aber ganz vernünftig für mittlere Gesprächsrunden.
Wenn man deine Plakate sieht, in der Stadt überall steht mit Verstand und Herz.
Genau, mit Herz und Verstand.
Mit Verstand und. Wie viel Verstand muss man denn haben, um eine Stadt zu leiten und wie viel Herz muss man haben, um eine Stadt zu leiten?
Ich würde tatsächlich sagen, man braucht beides. Und die Tatsache, dass das auf den Plakaten steht, da geht es darum zu sagen, man braucht nicht nur das eine oder das andere. Weil wir im Moment ja über viel Frust in der Gesellschaft reden. Das merkt man auch im Wahlkampf. Frust, Verärgerung, Sorgen, die Menschen sich machen. Und deswegen ist das Thema Herz, glaube ich, schon wichtig. Und auf der anderen Seite braucht es, glaube ich, sowas wie auch nüchternen Zugang, Kompetenz, in Anführungszeichen Verstand, weil das ja auch nicht trivial ist. Also hier arbeiten über 3000 Menschen in so einer Stadtverwaltung. Der Rat der Stadt muss irgendwie zu vernünftigen Beschlüssen kommen, damit die Stadt sich weiterentwickelt. Heißt nur mit Herz dran zu gehen, ohne zu gucken, was ist jetzt vielleicht auch eine kluge Politik, wäre vielleicht auch keine erfolgversprechende Strategie und das ist der Grund, warum das auf den Plakaten steht.
Ich sag's, wie es ist. Die erste Frage, die mir eingefallen ist, also war auch die allererste Frage, die ich mir überlegt hatte, weil, wie ich ja auch eben schon sagte, das Treffen bei der Abi-Feier unserer Kinder für mich die Initialzündung war, zu sagen, mach doch das. Du scheinst ja ein cooler Typ zu sein. So, man sieht die Plakate, man denkt so, komm mal hier. Und wir haben uns ja auf verschiedenen Gelegenheiten gesehen, an denen ich moderiert habe. Und du hast immer einen flotten Spruch und immer was Gutes dazu zu sagen. Was ist in der Jugend schiefgelaufen, dass du in der CDU gelandet bist?
Das hat tatsächlich viel mit meiner Jugend zu tun. Ich komme zum einen aus einer Familie, die durchaus kirchlich geprägt war, katholisch geprägt war, auch CDU geprägt war. Ich habe mich dann vor allen Dingen aber ja sehr viel in der kirchlichen Jugendarbeit engagiert. Ich bin hier aus dem Marienviertel, bin im Marienviertel groß geworden und habe mich viele Jahre sehr intensiv in St. Marien in der Jugendarbeit engagiert. Und das hat mir tatsächlich den Weg zur Politik geebnet. Also das ist der Weg neben jetzt der Schule und dem Unterricht und all den Themen der Arbeit in der Schülervertretung am Heine, was beides oder alles drei, Familie, kirchliche Jugendarbeit und Schule, den Weg in die Politik geebnet hat. Und dann war der Weg zur CDU nicht nur nicht weit, sondern für mich das Naheliegendste tatsächlich.
Ich frage mich ja manchmal wirklich, wie so ein Weg geht für einen Jugendlichen in eine Partei, weil man als Jugendlicher ja bewegt ist oft. Und dann, wenn man bewegt ist, ist man ja, weiß ich nicht. Ich hatte mal eine Nachbarin, junge Frau, die auch in der CDU in Siegburg damals, in der CDU, die Siegburg, aktiv war. Und auf die Frage, warum sie in der CDU ist, jetzt direkt, sagte sie die Antwort, das war das Büro, das offen hatte. Also sie wollte sich politisch engagieren und hat geguckt, welches Büro hat gerade auf und ist in das rein, was offen ist. Also wie, aber bei dir war das eine familiäre Prägung, also wirklich eine...
Eine familiäre Prägung, aber auch eine ganz bewusste eigene Entscheidung. Ne? Fand die Frage ja schon gut, nach dem Motto, was ist da schiefgelaufen? Ne? Bist du ja eigentlich cool, warum bist du bei der CDU gelandet? Ich hatte damals die Wahrnehmung, da war nicht nur Uncoole und ich würde das auch bis heute sagen. Wir hatten eine relativ gute Truppe, Willi Hausmann war dabei, Christian Benter, also Leute, die sich bis heute eben auch politisch engagieren in Oberhausen. Und so von dem, was ich an Werten kennengelernt hatte, was mir in Schule und Jugendarbeit wichtig war, war die CDU da die Partei, die dafür stand. Also das war jetzt kein Unfall oder Zufall, sondern eine bewusste Entscheidung zu sagen, das passt jetzt zu dem, was mir wichtig ist, zu den Werten, die ich für richtig halte, ganz sicher am besten. Und deswegen bin ich da gelandet.
Ich habe mir den Spaß gemacht, das Wahlprogramm zu lesen. Das empfehle ich übrigens jedem. Die Wahlprogramme sind nicht lang, die Kommunalwahlprogramme. Immer so um die 30 Seiten. Das kann man wirklich mal an einem Nachmittag so durchgrasen. Oder auch einfach mal überfliegen. Und da ist mir aufgefallen, das war das einzige Programm, in dem sowas stand wie, die CDU wird sich einsetzen für. Wird. Also, sie wird sich für etwas einsetzen. Andere haben Absichtserklärungen oder uns ist wichtig das. Aber die CDU wird. Also das suggeriert ja ein Machen, ein Tun. Jetzt kriegt man aber natürlich, wenn man sich umhört, immer zu hören, dass sich ja nichts tut. Wie ist das? Was passiert da? Wofür steht das?
Also zunächst freut mich, dass auch das Programm 20 bis 25 noch Anklang findet. Es gibt aber tatsächlich ein neues. Und das ist, würde ich sagen, noch besser als das von 20 bis 25, weil wir uns da nämlich sehr bemüht haben, abzubilden, was ist passiert und wo wollen wir noch hin und auf welcher Grundlage, also was ist sozusagen unser Wertekompass, passiert das. Also da findet man eigentlich alles drei. Das heißt, man kann nachlesen, welche Entwicklung an verschiedenen Stellen aus unserer Sicht in der Stadt stattgefunden hat. Beim Thema Arbeit beispielsweise, Wirtschaft, dass irgendwie die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Jobs um 9.300 innerhalb eines 10-Jahres-Zeitraums gewachsen ist. Das ist viel und wichtig für die Stadt, weil die Stadt eben so viele Arbeitsplätze verloren hat, dadurch, dass die Schwerindustrie weggegangen ist. Oder dass irgendwie 235 Millionen Euro in die Bildung investiert worden sind in den 10 Jahren. Oder dass es gelungen ist, öffentliche Einrichtungen in den Stadtteilzentren anzusiedeln, Jobcenter am Altmarkt, die Bildungsmeile auf der Marktstraße mit dem Lehrerseminar, dem Talentkolleg, dem Schülerlabor. Und gleichzeitig versuchen wir immer zu beschreiben, was noch passieren soll. Also dass es für eine weitere wirtschaftliche Entwicklung in der Stadt beispielsweise Flächen braucht. Das ist der Hintergrund dieser Debatte um den grünen Gewerbepark in Sterkrade oder um die Zeche Sterkrade und beantwortet die Frage, warum wir glauben, dass man da was entwickeln sollte und das nicht einfach nur so liegen lassen sollte. Oder wo zusätzliche Schulplätze benötigt werden, wir Schulturnhallen bauen müssen, damit die Schulen eine ordentliche Entwicklung haben. Oder warum wir glauben, dass sowohl die Marktstraße nochmal umgebaut werden sollte, gerade die obere, die untere Marktstraße, aber auch die Bahnhofstraße in Stärkrade. Das heißt, wir versuchen immer so ein bisschen abzubilden, wie gucken wir da drauf, was haben wir eigentlich gemacht in den letzten 10 Jahren und was haben wir für die nächsten 5 Jahre noch vor. Auch um eben genau diesem Gefühl, da passiert ja nichts, da verändert sich ja nichts, es ist immer alles das Gleiche, ein bisschen entgegenzuarbeiten, um zu sagen, guck mal, das haben wir gemacht und da wollen wir noch hin. Mhm.
Wenn man Oberhausen in der Suchmaschine eingibt, kommt als erster Satz, Oberhausen ist bekannt für seine hohe Lebenszufriedenheit, die laut dem Glücksatlas 2025 im oberen Mittelfeld liegt. Ich war erstaunt, also ich gebe es zu, ich fühle mich hier sehr wohl, sauwohl, ich will nirgends anders hin, ich lebe zwar in Bottrop, aber auf Rang 16 im oberen Mittelfeld. Aber die Lebensqualität, die ist 20 Plätze tiefer, die ist eher im unteren Mittelfeld bei Rang 36. Was ist das für eine Spanne? Wie erklärst du dir das? Obwohl, ist das so ein Ruhrgebietsding? Ist alles scheiße, aber eigentlich gut hier?
Ein bisschen vielleicht auch. Dieser Glücksatlas hat jetzt zum zweiten Mal dieses Ergebnis gebracht, dass, wenn man von außen da drauf guckt, denkt, eigentlich müssten die Menschen irgendwie unzufriedener sein. Das hat viel mit den anderen Rankings zu tun, wo wir ganz häufig eben nicht vorne liegen, wenn wir auf das verfügbare Einkommen gucken, wenn wir auf die Arbeitslosigkeit gucken und viele andere harte wirtschaftliche Indikatoren. Da spiegelt sich halt wieder dieser Wandel, dieser Transformationsprozess, der in Oberhausen ja nach wie vor nicht abgeschlossen ist. Die Stadt hat diese irre Zahl von 60.000 Arbeitsplätzen verloren in der Schwerindustrie. Das ist schon brachial.
Eine Einwohnerzahl von?
Aktuell 213.000. Ja, das ist irre. Also im Prinzip ist fast die ganze Grundlage für das Leben hier weggefallen. Und die Stadt hat es geschafft, sich neu zu erfinden. Und hat das, würde ich sagen, sehr gut und sehr erfolgreich geschafft. Trotzdem sieht man diese Herausforderung immer noch. Die sieht man an einer nach wie vor überdurchschnittlichen Arbeitslosenquote. Die sieht man auch daran, dass die Stadt eben über viele Jahre nicht das Geld hatte, alles ordentlich in Schuss zu halten. Also, dass wir jetzt so wahnsinnig viel Geld in unsere Schulen investieren, hat ja nicht nur damit zu tun, dass uns das Thema wichtig ist, sondern weil es da eben so einen hohen Nachholbedarf gibt. Und das sieht man an den Straßen auch. Heißt, wenn man auf so harte Bedingungen guckt, müsste man denken, Mensch, die Leute müssten an anderen Stellen, wo man mehr Geld hatte, wo man diese Strukturbrüche nicht hatte, ich nenne nur mal als ein Beispiel München, eigentlich zufriedener sein. Dem ist aber gar nicht so. Mhm. Und das zeigt aus meiner Sicht einerseits so grundlegende Erkenntnisse wie, ja, offensichtlich macht Geld auch nicht glücklich. Also die Tatsache, dass man jetzt ein höheres verfügbares Einkommen hat oder dass die Stadt so unglaublich boomt, dass die Mieten irrsinnige Größenordnungen erreichen, siehe München, führt nicht dazu, dass die Leute plötzlich zufriedener sind, sondern dann diskutieren die über andere Problemlagen, nämlich ob es überhaupt noch möglich ist, eine günstige Wohnung zu finden in der Münchner Innenstadt. Und andererseits hat es vielleicht auch damit zu tun, dass Oberhausen bei allen Herausforderungen doch nach wie vor eine Menge Lebensqualität hat. Hier habe ich kein Problem, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Und hier habe ich diesen, wie ich finde, sehr tollen Vorteil in einer erreichbaren Nähe. Also ich kann hier so gut wie alles innerhalb von 10, 15 Minuten erreichen, ein Riesenangebot zu haben. Denn das, was wir an Kultur, an Sport, aber auch an Freizeitaktivitäten haben. Gerade durch die Entwicklung in der neuen Mitte haben ja Städte dieser Größenordnung eigentlich nicht. Da ist Oberhausen ja deutlich überdurchschnittlich. Und diese Mischung aus, naja, das ist hier nicht so abgegangen wie in Düsseldorf, Frankfurt, München, Hamburg. Ich kann in der Innenstadt eigentlich nicht mehr wohnen, sondern muss rausziehen und habe trotzdem hier ein Angebot, das sozusagen auf Metropolen Ebene spielt. Vielleicht trägt das auch zu dieser höheren Zufriedenheit bei. Hm.
Ich habe das mal als Statistik gelesen, nämlich, dass Oberhausen die höchste Zuzugsrate an, zu der Zeit noch Hartz-IV-Empfänger hieß es, in der Innenstadt hat. Dass als mit der neuen Mitte, die neue Mitte kam, sind alle, jeder, der Geld hatte, ist nach Dienstlaken gezogen oder nach Kirchhellen oder was weiß ich, Königshardt raus. Aber die Bau- und Wohnsubstanz in der Innenstadt rund um die Marktstraße Altoberhausen, die ist ja wunderschön. Das ist ja eine wirklich schöne Substanz. Gibt es da, weiß ich nicht, Entwicklungen? Also, weil ich habe das Gefühl, inzwischen hat sich da was etabliert, was einen anderen Kern darstellt als das, was man eigentlich erwartet in sowas. Also das Marienviertel ist ja, das ist, glaube ich, ziemlich normal durchmischt, sage ich mal, an Einkommensstrukturen, Migranten und Nicht-Migranten, Intellektuelle, normale Dödels und Trinkerfolg bei Ollis Bütchen. Die Innenstadt ist, ich sag mal böse, immer noch so ein bisschen so ein Schandfleck, aber anders, weil ich finde ja die Innenstadt schön hier, im Gegensatz zu, sagen wir mal, Duisburg oder so. Welche Entwicklungen macht denn die Stadt da eigentlich?
Also tatsächlich ist die Innenstadt, sagen wir mal, eine Herausforderung oder ein Thema von Politik, ein Ort, in dem wir
investieren. Herausforderung, das ist das richtige Wort, genau. Ja,
aber so drücken sich Politiker gerne aus. Ja. Ne? Wo investiert werden muss, wo wir wissen, dass wir eine Veränderung haben, eine Entwicklung haben, die wir nicht einfach nur zur Kenntnis nehmen und sagen, ist so, sondern die wir als Auftrag für die Stadt begreifen. Das hat unterschiedliche Ursachen und auch unterschiedliche Auswirkungen. Der eine Teil ist, dass sich das Einkaufsverhalten der Leute eben so massiv geändert hat. Das ist nicht nur Zentro, aber natürlich Zentro. Also wenn eine Innenstadt, wenn man an einer Innenstadt sehen kann, wozu das Zentro geführt hat, dann ist die Innenstadt von Altoberhausen, klar. Das ist aber auch der ganze Onlinehandel. Also wenn man jetzt versuchen würde, ich erlebe das ja bei vielen Diskussionsveranstaltungen, dass Menschen sagen, ach, was gab es da früher für ein tolles Handelsangebot? Wenn man versuchen würde, das jetzt wieder herzustellen, wäre man von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil sich das nicht zurückdrehen lässt. Der Onlinehandel nimmt nach wie vor zu. Heißt zu sagen, wir versuchen jetzt wieder das Handelsangebot da zu etablieren, etabliert zu bekommen, was wir früher mal hatten. Das wird nicht stattfinden. Handel ist trotzdem wichtig für die Innenstadt. Also es geht nicht darum, den jetzt gering zu schätzen, aber das kann nicht die einzige Strategie sein. Was macht jetzt also die Stadt, wenn sie das wahrnimmt? Wir versuchen, öffentliche Einrichtungen dahin zu bringen. Also das Shopcenter am Altmarkt ist kein Zufall und auch der Dachgarten da oben, der Altmarktgarten, das Dachgewächshaus auch nicht. Dann haben wir viele Bildungsinstitutionen dahin gebracht. Oben auf der Marktstraße ist das Schülerlabor zusammen mit der Hochschule Ruhr-West. Da kommen junge Menschen hin, um sich in diesen MINT-Fächern auszuprobieren. Das ist eine ganz tolle Entwicklung. Unten am Altmarkt ist das Talentkolleg, auch wieder zusammen mit der Hochschule. Auch aus meiner Sicht eine super Sache, wo wir versuchen, Kindern und Jugendlichen nochmal eine besondere Förderung zugutekommen zu lassen, denen die Bildung jetzt in ihre familiären Verhältnisse nicht sozusagen in die Wiege gelegt war. Und in der Mitte ist jetzt das Lehrerseminar. Das saß vorher auf dem Babcock-Gelände an der Duisburger Straße. Jetzt kommen die ganzen jungen Menschen hin, um da ausgebildet zu werden und beleben die Innenstadt damit auch. Das ist eine Strategie, wie man diesem massiven Wandel, dieser Veränderung da begegnet. Ein zweiter Teil ist, dass sich die Sozialstruktur in der Innenstadt tatsächlich massiv verändert hat. Und das sehen wir an diesen Statistiken. Wir haben eine relativ ausgefeilte Sozialberichterstattung. Das heißt, wir können relativ genau gucken, wie sich die Quartiere in Oberhausen sozial verändern. Und da ist die Innenstadt die größte Herausforderung. Womit hat das was zu tun? Das hat tatsächlich mit den Zuzugsbewegungen, mit den Flüchtlingsbewegungen 2015 fortfolgende und 2022 fortfolgende zu tun. Denn die Innenstadt Oberhausens war immer bewohnt, anders als jetzt andere Innenstädte, wo ich immer nur Handel und Dienstleistungen hatte, ist hier immer gewohnt worden. Gleichzeitig ist da aber zu wenig investiert worden. Das heißt, die Eigentümer, ob jetzt Privateigentümer oder eben auch viele Institutionelle von außerhalb Oberhausens, haben in die Wohnungen nicht mehr so viel investiert. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, als jetzt so viele Menschen nach Oberhausen kamen, 2015 in den Jahren danach 5.000, jetzt durch den Ukraine-Zuzug nochmal 3.500, sind natürlich viele in diesen leerstehenden, preisgünstigen Wohnraum gezogen. Das erklärt die soziale Situation in der Innenstadt, also das, was wir in den Statistiken sehen. Das erklärt aber auch das Bild, das wir auf den Straßen der Innenstadt sehen. Und das wiederum führt zu ganz unterschiedlichen Reaktionen. Da gibt es erfreulicherweise Menschen, die sagen, oh, da ist Leben und da ist buntes Leben, das gefällt mir gut. Da gibt es aber eben auch Menschen in der Stadt, die damit schlecht klarkommen, weil das ein zu großer Kontrast ist zu dem, was sie früher erlebt haben auf der Marktstraße und vielleicht auch zu ihrem persönlichen Bild von, wie sollte das da aussehen. Das ist aber eine Entwicklung, die, wenn wir jetzt mal international gucken, eigentlich immer so ist. Also wo ziehen Menschen, wenn sie ein Land verlassen, in ein neues Land ziehen hin? Ja, in der Regel nicht in die Wohlstandsgegenden einer Stadt, sondern sie ziehen dahin, wo es preisgünstigen Wohnraum gibt. Das ist das eine. Und das andere, sie ziehen dahin, wo sie auf Landsleute treffen.
Auf Leute treffen, ja, natürlich. Klar. Wenn ich dir so zuhöre, dann höre ich Politiker. Ich höre wahrscheinlich Rhetorikseminare. Was mich erstaunt, ist, dass ich, egal mit wem ich mit welcher Partei ich mich unterhalten habe, dass ich noch keinen gehört habe, der gesagt hat, ja, was wir früher, da war ja alles besser. Und wir müssen eigentlich gucken, dass wir wieder dahin kommen. Also eigentlich sind alle, die sind alle sehr positiv in dem, was sie tun. Alle sehr positiv eingestellt in dem, was sie tun. Und jeder ist bereit, wirklich sehr, sehr viel dafür zu tun. Woher kommt dieses unfassbar schlechte Image, dass man als Politiker, Kommunalpolitiker scheinen sich da zu unterscheiden, in der allgemeinen Bevölkerung?
Jenseits so der Politikerinnen und Politiker.
Dass man da sitzt, also auch gerade Kommunalpolitiker leben gefährlich in Deutschland. Es gibt ja wirklich Statistiken mit immer mehr Übergriffe auf Kommunalpolitiker. Dass Menschen, die ein Amt in einer Stadt übernehmen, jetzt ist die Stadt Oberhausen relativ groß, da ist es, glaube ich, nicht ganz so gefährlich, aber gerade in Kleinstädten werden Bürgermeister überfallen, angegriffen, bespuckt. Also ich habe mir dann dazu Sachen angeschaut und gedacht, echt, da muss man doch mit einem so... Ist das ein Panzer, so eine Rhetorik, oder bist du so?
Ich weiß jetzt nicht, wie ich die Frage halbwegs charmant beantworten soll, nach dem Motto, ich bin so gepanzert. Nee, das ist ganz sicher kein Panzer, sondern... Mein Eindruck von der Lage da. Also zunächst mal finde ich ja interessant, dass alle ähnlich gucken in diesen Gesprächen auf die Innenstadt und keiner sagt, ja, oh, das ist auch wirklich furchtbar und wie kriegen wir das zurückgedreht? Tatsächlich ist sich Politik ja nicht einig. Also wenn wir jetzt im Rat der Stadt sitzen und diskutieren über die Entwicklung der Marktstraße, gibt es ja jetzt nicht 100% oder stimmen vielleicht 4 anders und die anderen sind der gleichen Auffassung, sondern da gibt es schon veritablen Streit. Da gibt es Streit um die Frage, worein man jetzt Geld investiert, worein nicht. Da gibt es Streit über die Frage, wie man sich Wohnungsbau vorstellt. Also wir haben in den letzten Jahren sehr geguckt, dass wir mit den öffentlichen Partnern, also beispielsweise die Sparkassenimmobilien hat da investiert, auch durchaus hochwertigeren Wohnungsbau in die Innenstadt bringen. Da sagen jetzt die linkeren Teile von Politik, ist das so klug, ne? Müssen wir nicht eher gucken, dass wir da sozialen Wohnungsbau betreiben. Ich würde immer sagen, das Ziel kann ja nur sein, durchmischte Quartiere zu haben. Also die Idealvorstellung der Politik für den Wohnungsbau ist, wir wollen keine Segregation, wir wollen nicht, dass die Leute, die Reichen wohnen da und die Armen wohnen woanders, sondern dass wir vernünftig durchmischte Quartiere haben. Heißt im Umkehrschluss aber, wenn ich feststelle, ich habe in der Innenstadt eine Menge preisgünstigen Wohnraum und wenig hochwertigen, dass ich dann auch den Mut haben muss zu sagen, nee, was uns da fehlt, ist hochwertiger Wohnraum und den baue ich dahin. Also auch wenn es so ein bisschen so scheinen mag, als wäre man sich da immer einig, das ist jetzt in den politischen Debatten zwischen den Parteien und Fraktionen im Detail dann ganz sicher nicht mehr so. Was mich zugegebenermaßen freut, ist, wenn große Teile der Politik nicht diese Sehnsucht bedienen oder auch diesen Frust bedienen. Man könnte das jetzt irgendwie alles wieder zurückdrehen. Denn das sind ja Dinge, die jetzt nicht nur nicht im Einflussbereich des Rates, der Stadt oder der Verwaltung stehen, sondern das sind ja allgemeine gesellschaftliche Veränderungen. Und da wäre es unredlich zu sagen, ja, da können wir, indem wir jetzt uns dafür einsetzen, dass dieses Geschäft und jenes Geschäft da wieder hinkommt, tatsächlich was bewegen. Dazu gehört ja auch, dass es in Oberhausen nach wie vor eine gewisse Skepsis der eigentlichen Oberhausenerinnen und Oberhausener gegenüber dem Zentro gibt. Und das finde ich immer wieder interessant. Das Zentro wird im nächsten Jahr 30 Jahre alt. Und trotzdem empfinden manche das immer noch irgendwie als UFO, das hier gelandet ist und sich hauptsächlich an Leute von außerhalb der Stadt wendet und nicht an die eigentlichen Oberhausener und Oberhausener. Realität ist, ein so großes Einzelhandelsangebot wie wir hier hat ja kaum ein anderer. Also jetzt zu versuchen, das zu kopieren oder wieder hochzuziehen, ist ja von vornherein zum Scheitern verurteilt. So, und wenn Politik das realisiert, finde ich das schon mal gut. Woher kommt jetzt aus meiner Sicht die Unzufriedenheit mit dieser Entwicklung? Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen Sehnsucht tatsächlich nach dem Vergangenen. Wenn man ganz ehrlich ist, war die Marktstraße, war die Innenstadt von Altoberhausen aber ja nie das gesamtstädtische Einkaufszentrum. Ne? Oberhausen ist ja eine sehr stark polyzentrische Stadt, besteht aus drei ehemals selbstständigen kreisfreien Städten, Stärkrade, Osterfeld und Altoberhausen. Und auch wenn das immer mehr verschwimmt, das hat früher eine viel größere Rolle gespielt als heute, merkt man das immer noch. Die Stärkraderinnen und Stärkrader sind doch früher zum Einkaufen, wenn sie in der Stärkrader Innenstadt nicht klarkamen, seltenst zur Marktstraße nach Oberhausen gefahren, sondern dann eher vielleicht noch nach Dienstlaken. Und die Osterfelderinnen und Osterfelder, wenn die nicht mehr klarkamen, auch im Zweifel eher nach Bottrop. Das heißt, man wünscht sich etwas zurück, was, wenn man ganz ehrlich ist, wenigstens in Teilen nie so da war. Also ganz Oberhausen ist gar nicht auf der Marktstraße einkaufen gegangen. Trotzdem kann ich verstehen, dass Menschen sagen, diese Form von Attraktivität hätte ich gerne wieder. Die vermisse ich. Ich habe jetzt aber gerade schon gesagt, das wird ganz sicher so nicht zurückkommen. Ein anderer Teil dieses Frustes beschäftigt sich, glaube ich, mit dem Erscheinungsbild des öffentlichen Raums. Nach dem Motto, da ist es immer dreckig, da habe ich Angst, unterwegs zu sein. Und auch da erlebe ich, dass Menschen sich äußern über die Marktstraße, über den Hauptbahnhof, bei denen ich mir nicht ganz sicher bin, wann die das letzte Mal da gewesen sind. Ja, also dieses Thema Sauberkeit des öffentlichen Raums spielt eine große Rolle. Keine Frage, das ist der Grund, warum wir da die Reinigung so massiv nach oben gezogen haben. Die Marktstraße wird 12-mal in der Woche sauber gemacht. 12-mal. Von Hauskante bis Hauskante. Und ich finde, dass man das sieht. Jetzt wird man auch immer noch mal Gegenbeispiele finden, gar keine Frage. Aber im Großen und Ganzen hat sich der Reinigungszustand massiv verbessert. Trotzdem erlebt man in öffentlichen Diskussionen immer wieder, dass gesagt wird, wie schlimm das da aussieht. Das Gleiche gilt für den Bahnhofsvorplatz. Klar ist das der Ort, an dem am meisten im Zweifel rumfliegen kann. Das ist der Grund, warum wir den auch so regelmäßig sauber machen. Und zu diesem Thema Sauberkeit kommt eben das Thema Sicherheit dazu, dass Menschen das Gefühl haben, da nicht sicher zu sein und die Frage stellen, würde ich da alleine hingehen und zu bestimmten Tages- und
Nachtzeiten dagegen sprechen.
Genau, das ist der Punkt. Also da haben wir eine massive Schere zwischen der tatsächlichen Sicherheitslage, die nach wie vor gut ist. Oberhausen gehört zu den sichersten Großstädten Deutschlands, und einem subjektiven Empfinden, das sagt, boah, ich habe hier eher Angst. Und dem versuchen wir auch zu begegnen durch Präsenz. Das ist der Grund, warum es diese mobile Wache von Polizei und Ordnungsdienst gibt, warum es mehr Streifengänge gibt, warum es auf der Marktstraße diese gemeinsame Anlaufstelle von Polizei und kommunalem Ordnungsdienst gibt, dass Menschen das Gefühl haben, okay, wenn was sein sollte, da ist jemand. Und das ist am Ende auch der Grund, warum das Polizeipräsidium nicht irgendwo hinziehen wird in der Stadt, aufs ehemalige Babcock-Gelände, wo es jetzt übergangsweise untergebracht ist, oder in die neue Mitte, sondern direkt an den Hauptbahnhof, weil uns wichtig ist, dass da Präsenz gezeigt wird.
Wo soll das hinkommen? Ich frage jetzt mal ganz blöd, weil das ist natürlich auch ein Punkt, man findet das sofort und es gibt sofort Menschen, die sich darüber aufregen, dass das da jetzt geschlossen wird.
Ja.
Und es kommt direkt an den Hauptbahnhof.
Das zieht jetzt von der einen Seite des Hauptbahnhofs zur anderen. Also das Polizeipräsidium war ja jetzt sehr lange am Friedensplatz, in dem damals auch für das Polizeipräsidium errichteten Gebäude, und wird jetzt in ein neues Gebäude ziehen, das wieder für die Polizei errichtet wird, auf dem Gelände der ehemaligen Verwaltung der Zeche Concordia. Also wenn ich durch die Unterführung am Hauptbahnhof durchfahre, komme ich auf den Kreisverkehr, Concordiastraße, Hansastraße. Genau da wird das Gebäude entstehen. Die Stadt bricht das oder lässt das eigene Gebäude abbrechen. Also da war ja Teile der Jugendverwaltung und der Sozialverwaltung. Dahinter ist die Zulassungsstelle und die Führerscheinstelle. Das geben wir alles auf, um da den Neubau des Polizeipräsidiums zu ermöglichen, was aus meiner Sicht eine gute Strategie ist. Da, wo es gesehen wird, da, wo Menschen auch subjektiv das Empfinden haben, ist Polizeipräsenz wichtig.
Interessanterweise findet man die Informationen nicht. Also, wenn man sie nicht sucht. Man findet nur die Information, dass das da jetzt wegkommt und dann auf die Duisburger Straße nach Lierich gesetzt wird, aber eben, dass das natürlich endgültig dahin zieht, wo es ziehen soll, wo es Sinn macht, ja, wo es Sinn ergibt.
Ist vor einiger Zeit vorgestellt worden, gab auch mal ein paar Pläne in der Zeitung, dass man es sehen konnte. Jetzt wird es ein bisschen dauern, bis das gebaut ist. Also die Fläche muss jetzt abgeräumt werden. Dann kann langsam angefangen werden zu bauen, bis es fertig ist. Sind wir, glaube ich, aber auch bei 2029 angekommen.
Mhm. Machst du noch was anderes?
Als Oberbürgermeister
als sein. Als Oberbürgermeister sein.
Also, nicht wirklich, nicht wirklich. Also klar bin ich Familienmensch und versuche auch noch Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Das ist es dann weitgehend aber schon, weil dieser...
Wie viel Möglichkeit hattest du bei dem Abiball, das zu genießen? Oder kommt alle 10 Sekunden irgendjemand und sagt, hör mal, Schranz, was ist mit...
Ja, bei der Veranstaltung ging das sogar, muss ich sagen. Sonst ist das tatsächlich häufig. Also wenn man essen geht oder auf Veranstaltungen unterwegs ist, trifft man immer Menschen, die die gute Gelegenheit nutzen, um zu sagen, wo man sich dringend kümmern müsse oder Beschwerden loszuwerden oder Anmerkungen zu machen.
Aber da komme ich wieder zu der Frage, die ich eben gestellt habe. Ist das, hast du dir da so einen Panzer zugelegt oder bist du so? Also kann man dich einfach ansprechen und dann sagst du, okay, die Maschine geht an, ich erkläre dir jetzt mal, was mit dem Polizeipräsidium ist.
Klar. Das ist aus meiner Sicht ja auch wichtig, ne? Also Kommunalpolitik lebt ja von der Nähe. Die lebt davon, dass man die Leute nicht nur aus der Zeitung oder aus dem Fernsehen oder über die sozialen Medien erlebt, sondern ganz normal in der Stadt. Heißt, wenn jetzt Menschen vor Ort irgendwie noch nicht mal mehr die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker ansprechen könnten, wären wir, glaube ich, arm dran. Insofern ist das wichtig und gehört irgendwie zu dem Bild oder zu dem Berufsbild, würde ich sagen, eines Oberbürgermeisters, dass er ansprechbar ist und Dinge aufnimmt und mitnimmt. Das ist im Wahlkampf natürlich ganz massiv, da machen wir das jeden Tag. Mhm. Aber auch darüber hinaus. Also das ist jetzt nichts, wo ich das Gefühl habe, das hätte ich mir jetzt antrainieren müssen oder sowas. Und auf der anderen Seite auch nichts, wo ich denke, oh, damit möchte ich nichts zu tun haben und gehe jetzt auf Distanz. Ne? Sondern das ist ja auch schön. Also es gibt ja nicht nur Aufgaben, die man dann mitnimmt, sondern dass die Leute einen erkennen und einen ansprechen, ist ja in der Regel auch ein schönes Feedback. Geht ja Schauspielerinnen und Schauspielern,
richtig,
Kabarettistinnen und Kabarettisten auch so.
Absolut, aber
das Brot des Künstlers.
Wir sind nicht für das alles hier verantwortlich. Wir sind ja nur die Spaßmacher. Aber jetzt mal unter uns Gebetsschwestern. Bis jetzt hat auch noch jeder gesagt, ja, Wahlkampf macht ja auch, also es macht ja auch Spaß. Es macht ja auch Spaß, mit den Leuten zu quatschen. Und ich kann mir das so überhaupt nicht vorstellen, dass das Spaß, also dass es einen wirklichen Spaß macht, die Tür vor der Nase zugeschlagen bekommen oder dass man eben, dass irgendeiner einem hinterher schreit, ey, du Arsch, du bist sowieso scheiße. Oder so. Ja, wie viel Spaß macht das denn?
Es macht Spaß, nicht alles macht Spaß. Ne? Also nicht jedes Feedback kann Spaß machen. Das wäre jetzt irgendwie vermessen. Jetzt ist Wahlkampf auch Arbeit und kommt ja auf das, was man sonst alles zu tun hat, immer noch obendrauf. Also Dauerwahlkampf wäre schlecht, denn das ist auch, sind wir wieder beim Wort Herausforderung, das ist auch eine Herausforderung, das alles
an Terminen. Wie lange dauert so ein Wahlkampf, wenn ich jetzt mal so, also du sagst, da geht es los? Also ganz blöd, wenn ich ein Programm schreibe, habe ich ein Jahr bis anderthalb Jahre, bis von der Idee bis zur Premiere.
Ja.
Wahlkampf?
Ja, das sind ähnliche Zeiträume. Also man fängt relativ früh mit der Planung an. Da sind ja viele formelle Dinge auch zu machen. Parteien müssen Kandidatinnen und Kandidaten aufstellen. Das ist alles sehr stark durchreglementiert. Heißt, man muss Delegierte wählen, Sitzungen einberufen und so weiter, Kandidaten auswählen. Da spricht man dann mit vielen Menschen, wer Interesse hat, wer sich motivieren lässt, für solche Ämter sich zu bewerben und anderes mehr. Das heißt, da reden wir über so einen Vorlauf. Die eigentliche heiße Wahlkampfphase, also in der man dann draußen ist, in der man Plakate sieht, in der man Infostände macht, in der man Veranstaltungen macht, das ist so in unserem Falle jetzt von Mitte der Sommerferien bis zum Wahltermin. Also das sind dann irgendwie ein paar Wochen, zwei Monate sowas. Und da kommt schon einiges zusammen. Ich habe jetzt aktuell die Freude, zu relativ vielen solcher Nachbarschaftstreffen zu gehen. Also die CDU-Kolleginnen und Kollegen laden immer Nachbarinnen und Nachbarn ein, um über die Entwicklung des Viertels, in dem sie sich engagieren und für das sie sich engagieren, zu reden. Und ich komme dann dazu und diskutiere mit den Leuten irgendwie anderthalb, zwei Stunden. Das macht tatsächlich Spaß.
Wie viele Termine, ganz überwiegend. Wie viele Termine machst du dann am Tag?
Also diese am Tag, inklusive der dienstlichen Termine sind das schon irgendwas 8 bis manchmal 12 am Tag oder so. Und diese Nachbarschaftstreffen, das sind glaube ich 20 insgesamt. Und das ist zu großen Teilen Spaß, weil man merkt, Menschen interessieren sich, und auch wenn man jetzt nicht nur positives Feedback kriegt, aber hat man das Gefühl, ja, denen ist die Entwicklung der Stadt wichtig, denen ist wichtig, darüber zu reden und das, was passiert, dass sich das verbessert. Klar gibt es auch immer wieder mal Feedback, wo man denkt, okay, das macht jetzt keinen Spaß. Mhm. Das hält sich aber zum Glück in Grenzen. Also was mir eher auffällt in diesem Wahlkampf, sind nicht diese stark negativen Feedbacks, sondern eher dieses sich Sorgen machen. Also dass man Verunsicherung in der Bevölkerung spürt, dass die Wirtschaftslage sich da irgendwie widerspiegelt. Das, finde ich, merkt man in dem Wahlkampf stärker als früher.
Ich als Schauspieler habe ja so einen extrem ungeregelten Arbeitstag. Ich habe eigentlich eine 7-Tage-Woche. Dazu bin ich jetzt auch noch Familienvater und Alleinerziehend, das ist alles jetzt nochmal, das kommt ja obendrauf, aber dann sagen Menschen, ja, was machst du denn den ganzen Tag? Was machen sie denn vormittags? Und kann man davon leben? Aber hauptsächlich glauben viele Menschen, ich würde so ein Bohemierleben vor mich hinleben.
Ja, so. Schön wäre es wahrscheinlich.
Schön wäre es wahrscheinlich. Also mein Tag beginnt morgens um 6.30 Uhr beim Wecken der Kinder und endet normalerweise um 23 oder 1 Uhr nachts. Dann falle ich müde ins Bett, gucke noch kurz in mein Handy und versuche, mich nicht über Dinge zu erregen. Lese noch drei Bücher, drei Seiten, weil man immer was zu lesen haben sollte, ja, vor dem Einschlafen. Und dann fallen mir die Augen zu. Und das mache ich eigentlich 7 Tage die Woche. Aber nach außen hin ist es halt so ein,
der ist ein cooles Künstlerleben.
So ein cooles Künstlerleben. Und wenn ich das jetzt so höre, denke ich immer, mit 8 Terminen am Tag, wir haben jetzt, weiß ich nicht, wir haben jetzt eine halbe Stunde gequatscht, vielleicht wird das noch eine Viertelstunde mehr. Das ist eine Stunde, dann haben wir die 8, dann sagen wir mal 8, 10, 12, du hast doch einen 14, 15 Stunden Tag.
Ja.
Wo nimmt man das her? Weil ich tue das, was ich tue. Ich mache es, weil erstens kann ich nichts anderes und ich sage immer, ich werde nicht reich damit, aber ich liebe das, was ich tue. Deswegen ist das für mich keine Belastung, diese langen Zeiten, die ich zu tun habe.
Also so wie mit dem coolen Künstlerleben ist das mit dem coolen Oberbürgermeisterleben auch. Ich treffe immer wieder Menschen, die denken, mein Gott, der rennt jetzt von Empfang zu Empfang, von Schnittchenbuffet zu Schnittchenbuffet.
Hier ein Glas in die Hand gedrückt. Immer Tüdelü.
Genau, schön wär's. In der Regel ist das tatsächlich so, dass wenn es was zu essen gibt, ich dann gehe. Also das ist dann der Punkt, wo ich dann zum nächsten Termin weiterfahre, weil ich denke, okay, da ist jetzt meine Anwesenheit nicht so wichtig, da kann ich jetzt das nächste machen. So ein Oberbürgermeister-Tag ist tatsächlich sehr angefüllt. Also jetzt im Wahlkampf natürlich noch mal viel mehr und auch beide Tage am Wochenende pickepacke voll. Aber auch außerhalb des Wahlkampfs leidet man da nicht unter Arbeitsarmut. Das kommt daher, weil der Job ja so verschiedene Rollen beinhaltet, die man irgendwie versuchen sollte, zumindest aus meiner Sicht, alle wahrzunehmen. Also da ist der Verwaltungsjob, der Oberbürgermeister, Chef der Stadtverwaltung, Vorgesetzte aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wenn Wählerinnen und Wähler jemanden zum Chef der Stadtverwaltung wählen, haben sie damit, glaube ich, auch die Erwartungshaltung, dass der die Dinge, die Wählerinnen und Wähler wichtig sind, auch angeht. Also nicht nur hier sitzt und Unterschriften macht, sondern in dem Agieren, in dem Handeln von Stadtverwaltung versucht, das umzusetzen. So, das ist Arbeit. Ne? Das heißt, man muss sich sowohl sachlich-fachlich mit Dingen beschäftigen, Dinge lesen, aber eben auch gucken, dass man in den Runden, die hier so stattfinden, ob der Verwaltungsvorstand, wo die Führung zusammenkommt, oder in den thematischen Runden versucht, das so voranzutreiben, das so anzupacken, dass man sowohl diese Erwartungshaltung als auch alles, was darüber hinaus irgendwie passieren soll, angeht. Das ist ein Teil und das ist schon nicht wenig. Der zweite Teil ist dieses Politikersein, also der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Rates, leitet die Ratssitzung, so wie heute, wir haben ja gleich eine Sondersitzung, aber auch den Hauptausschuss, den Ältestenrat, und er muss eben nicht nur da vorne sitzen und leiten und gucken, dass die Geschäftsordnung eingehalten wird.
Man muss solche auch wissen, Dinge, was es geht.
Genau. Und ich finde, man muss vor allen Dingen gucken, dass das so funktioniert, dass da was rauskommt. Also wie die Fraktionen des Rates, wie die Parteien entscheiden, ist deren Entscheidung. Trotzdem ist ja wichtig, dass wir da nicht nur diskutieren und zu keinen Entscheidungen kommen, sondern dass vernünftige Entscheidungen ermöglicht werden. Und das ist eben auch Arbeit und wichtig. Und das Dritte ist, der Oberbürgermeister ist Repräsentant, also man sagt immer gerne, der erste Bürger der Stadt. Heißt, wenn das Tiergehege ein Jubiläum feiert, dann freuen die Mitglieder des Freundeskreises sich schon, wenn man da hinkommt und das wertschätzt und Danke sagt. Und das gilt für den Schützenverein genauso wie für den Sportverein, wie für Kulturveranstaltungen in der Stadt und vieles andere mehr. Und wenn man die drei Rollen, die alle wichtig sind, aufeinander addiert, kommt da eben ein ordentliches Volumen bei rum. So, heißt, vor Arbeit darf man jetzt nicht fies sein, also so dieses träumerische Bild, man kann nur von einem Empfang zum nächsten gehen, hat mit der Realität wenig zu tun. Die positive Kehrseite ist, ja, es ist natürlich auch wahnsinnig spannend. Also es ist wahnsinnig abwechslungsreich, man trifft wahnsinnig viele interessierte und engagierte Menschen und man kann vom Deichschutz bis zum Theaterabend in dem Job alles erleben. Und das ist etwas, was mich daran nach wie vor sehr reizt. Und was eben noch dazugehört, ist die Wirksamkeit. Also neben der Vielfalt und dem engen Kontakt mit Menschen hat die Kommunalpolitik immer den großen Vorteil, dass man das, was man sich mal überlegt hat, was man dann vielleicht beschlossen hat, konzipiert hat, dann beschlossen worden ist, dann in die Tat umgesetzt wird, anschließend anfassen kann, eröffnen kann und nutzen kann. Wir bauen ja in Osterfeld gerade diesen Multifunktionskomplex, hört sich sehr technisch an. Da ist eine Stadtteilbibliothek drin, da ist ein Jugendzentrum drin, da ist so eine Veranstaltungsaula drin. Und da meine Kinder jetzt immer sehr gerne die Bibliothek genutzt haben, weiß ich, wie wichtig das ist und freue mich, wenn das fertig ist. Und freue mich, wenn dann Kinder da ein- und ausgehen, sich was ausleihen oder das als Lernraum nutzen und vieles andere mehr. Und das ist der große Vorteil der Kommunalpolitik im Vergleich zur Bundespolitik oder Landespolitik. Ich kann das anfassen, ich kann das nutzen. Das steht dann da. Und Menschen aus Osterfeld und darüber hinaus können das in Anspruch nehmen.
Ich sag's, wie es ist. Ich habe ja mit keinen Erwartungen begonnen, diese Reihe. Und krieg einen immer höheren Respekt vor dem Job dieses Kommunalpolitikers. Einfach, weil ich wirklich merke, dass die Menschen, die das machen, das mit einem echten Werf tun und nicht, dass die, weiß ich nicht, die ich gesprochen habe, ich habe da noch keinen Karrieristen erlebt. Und das freut mich sehr. Da bin ich sehr, sehr froh drum. Ich habe noch 5 kurze Fragen für den Schluss. Pass auf. Schalke oder RWO?
RWO.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Alles klar. Richtige Antwort für den Oberbürgermeister von Oberhausen.
Ja, ist nicht nur der Traditionsverein, sondern bis heute eng mit den Menschen
in der Stadt verbunden. Du bist ja auch ein verbunden. Richtiger Oberhausener.
Ja.
Born and breed. Und
genau, hier geboren, hier aufgewachsen, zur Schule gegangen.
Ja.
Leb heute noch hier.
Ja, ich habe einen Freund in Bottrop, der sagt mich... Aus Bottrop kriegst du mich nur mit den Füßen voraus. Marktstraße oder Zentrum?
Als Oberbürgermeister würde ich sagen beides, weil beides zur Stadt gehört und ich jetzt kein Interesse daran haben kann, nur das eine oder nur das andere zu machen. Wo familiär und privat bedingt eher Marktstraße. Ne?
Fahrrad oder Auto?
Morgens früh Fahrrad, also das Erste, was ich so mache nach dem Aufstehen ist, ich setze mich aufs Fahrrad, um wenigstens ein bisschen Sport in den Tagesablauf integriert zu kriegen. Und danach
wechsle ich. Wann fängt dein Tag an, wenn ich fragen darf?
Um 6. Und wenn ich nicht morgens, genau, wenn ich morgens nicht den Sport machen würde, dann würde ich den gar nicht hinkriegen, denn abends ist er entweder zu spät oder man ist dann auch zu kaputt von den Terminen. Das heißt, funktioniert nur morgens. Deswegen sitze ich morgens auf dem Fahrradergometer. Danach wechsle ich aber zugegebenermaßen zum Auto.
Mhm. Kanal oder Halde?
Ach, das ist beides reizvoll. Also der Rhein-Herne-Kanal, finde ich, gehört für mich immer zu den schönsten Industrie-, Kultur-, Industrie-Romantik-Orten in Oberhausen.
Also
wenn man da am Ruderhaus sitzt und auf den Gasometer guckt oder auch diese beleuchtete Laufstrecke sich da jetzt anguckt, das ist einfach nur toll. So Halde-Haniel, der Blick von da oben runter auf die Stadt ist zugegebenermaßen auch schön. Also beides toll. Häufiger bin ich am Kanal als auf der
Halde. Wasser- oder Bergmensch? Was bist du für einer?
Oh, auch beides. Also die letzten Jahre haben wir einigermaßen, genau, einigermaßen regelmäßig abwechselnd Urlaub gemacht. Mhm. Immer abwechselnd Meer oder Berge.
Und die letzte Frage, die ist assoziativ. Wenn das Ruhrgebiet eine Pizza wäre, welcher Belag wäre Oberhausen?
Auf jeden Fall viel Belag und ein bunter Belag.
Also nicht die dicke Käseschicht.
Nee, auch keine vegetarische Pizza. Also da ist auch ordentlich Fleisch drauf. Also irgendwie, wie wär's nach Art des Hauses oder Pizza Speziale, würde ich sagen.
Ich finde, nach Art des Hauses klingt super. Mhm. Daniel, tausend Dank für deine Zeit. Du rast zu deinem nächsten Termin. Und
ich hoffe, ich danke.
Wir sehen uns mal wieder im Bad. So.
Genau. Ja. Ich war am Samstag noch da. Allerdings zu einem Fachtag morgens früh.
Ah ja.
Autismus.
Diese Autismus
einfach anders.
Das da habe ich gerade oben drüber im Studio Fotos gemacht.
Genau. War sehr beeindruckend.
Ja. Alles klar. Hör mal, halte dich nicht weiter auf. Tausend Dank.
Gerne, gerne. Ich danke. Okay.
Daniel Schranz. Ich habe einen Song der Woche. Den möchte ich sehr gerne euch präsentieren, denn ich habe Abenddienst gehabt bei Tim Beckmanns Liga der außergewöhnlichen Musikerinnen, was zwei geile Shows waren. Also die waren wirklich sehr, sehr gut. Und da spielte eine Band, die hieß Wolf. Wolf, W-O-O-L-F. Eine niederländische Band. Drei Frauen, drei Stimmen, zwei Gitarren, eine Ukulele. So toll. So, so toll. Und ich möchte einen Song auf unsere Playlist draufkloppen von diesen dreien, nämlich den Song Wolf. Der heißt auch so und handelt vom Leben der Frau an sich. Und das ist ein toller Song, den lege ich euch sehr ans Herz. Und falls wir es schaffen, versuchen wir, die ins Ehrenpaar zu kriegen. Die sind sehr gut gebucht und ja, es ist nicht so einfach, die zu kriegen. Aber die sind wirklich ganz fantastisch. Also, auf der Playlist Wolf ab heute. So, dann komme ich jetzt mal mit dem Programm der Woche rüber. Wir starten am 14.09. Das ist der Sonntag, also morgen, der Tag der Kommunalwahl. Und wenn ihr danach so richtig, richtig down seid, weil die falsche Partei die meisten Stimmen bekommen hat, was wir alle nicht hoffen, aber wie auch immer, dann kommt doch am Sonntagabend um 19 Uhr ins Ebertbad. Simon und Jan, zwei durchgeknallte Typen, zwei Gitarren, tolle Songs, sehr atmosphärisch, sehr, sehr, sehr lustig. Ja, zwei Jungs, die es verdient haben, dass man sie sich anguckt. Am Sonntagabend, 14.09., 19 Uhr im Ebertbad. Dann sind die ersten Hochrechnungen schon durch und da braucht man einfach gute Laune. Am 15.09. und am 16.09. spielt Frieda Braun. Es gibt noch wenige Tickets für die erste Vorstellung am 15.09. Und Frieda Braun muss man kaum noch erklären. Aus dem Sauerland, die Figur aus dem Sauerland, die so herrlich durch ist. Also wirklich, das Programm heißt Sprechpause und die legt sie nicht ein. Die spricht, weil sie einfach fantastisch ist. 15.09. gibt es noch ein paar Karten. 16. ist ausverkauft. Am 17. Sascha Lange, die Depeche Mode Trilogie, die hatten wir schon mal da. Es sind aus drei Büchern, liest er. Und es ist ein Abend voller Geschichten, Bilder und Videos von und über Depeche Mode, den Fans und diesem besonderen Lebensgefühl, das wir alle damals hatten. Also sehr nostalgisch, aber eben auch, ja, einfach sehr unterhaltsam. Am Mittwoch, den 17.09. Am 19.09. gibt's auch noch Tickets für Ulla Meinecke. Ulla Meinecke, die Tour 24, Songs und Geschichten. Ulla Meinecke muss man auch nicht groß erklären. Wer die nicht kennt, der muss auch an dem Abend nicht da sein. Ansonsten, es ist immer ein echtes Erlebnis, die Frau auf der Bühne zu sehen. Die hat ja nur auch schon ein paar Jahre am Buckel, aber die kann was. 19.09. Ulla Meinecke. Am 20.09. gibt's was Besonderes, nämlich zwei Chöre. Einmal eine A Cappella-Band, sag ich mal, die heißt Anders. Und die laden sich immer wieder Chöre aus der Umgebung ein. Und diesmal ist es ein Chor aus Bottrop, der All-Woman-Chor. Der ist einigen von euch vielleicht bekannt. Die spielen überall rund um Bottrop herum. Und unter der Leitung von Ruth Miketta, das ist die Frau von Manny Miketta, meinem Lieblingsbassisten. Ja, und die hat diesen Chor schon seit vielen Jahren. Ein toller Chor, wunderbare Frauen und dazu Anders. Am 20.09.25. Es gibt noch Karten. Und dann sind wir schon fast durch. Ich würde noch den Sonntag vorhersagen, denn da habe ich auch wieder einen Abenddienst, da freue ich mich sehr drauf. Aber erstmal gibt's morgens um 11 Uhr die Klassik-Matinee, die 245. Klassik-Matinee. Das weiß jeder, der dabei schon mal dabei war. Das ist eine Veranstaltung des Künstlervördervereins, eine Kooperation, die wir schon seit Ewigkeiten mit denen machen. Es gibt einen kleinen Unkostenbeitrag von 3 €, also es kostet quasi nichts, also 3,5 Brötchen sozusagen. Um 11 Uhr die 245. Klassik-Matinee mit Qingyu Lu. Ich hoffe, ich spreche es aus und ich entschuldige mich jetzt schon bei allen Chinesen und Chinesinnen für die falsche Aussprache. Aber er spielt Werke von Debussy, Beethoven, Clara Schumann, Liszt und Mendelssohn. Also, um 11 Uhr die Klassik-Matinee. Und dann am Abend der einzigartige, ach, ich weiß gar nicht, was ich sonst dazu sagen soll, fantastische Gildo Horn. Gildo Horn und die orthopädischen Strümpfe singen mit Gildo. Von WDR 4 präsentiert. Und ja, Gildo ist so ein wunderbarer Mensch. Und es ist so ein wunderbarer, warmer, schöner Abend. Und ich glaube fast, ich habe mir auch so ein, zwei Sachen bei Gildo geklaut und abgeschaut, weil er es so toll macht. Am Sonntag um 19 Uhr, 21.09. WDR 4 singt mit Gildo. Ja, und das war das Programm der Woche. So, wir sehen uns dann hoffentlich im Ebertbad. Nächste Woche wieder Podcast zusammen mit Ann-Kathrin. Bleibt gute Menschen, weltdemokratisch, geht überhaupt wählen. Und ja, wir sehen uns dann im Ebertbad. Und Aschbombe!
Wasser im Ohr, der Ebertbad-Podcast.